Herzlich willkommen bei unserem Podcast Zebra Talk auf dem gelben Sofa. Wir podcasten direkt aus unserem Zimmer in der Beratungsstelle Zebra in Freiburg. Dort sitzen heute auf dem Sofa Luisa.
Hallo.
Und ich, Kaya. Als Gästin haben wir heute Gloriette Kagel bei uns. Sie hat Erziehungswissenschaften studiert und ist ausgebildete Kommunikations- und Medienfachfrau. Außerdem ist sie Gründerin einer moderierten Gesprächsgruppe für AussteigerInnen aus destruktiven Gruppen in Berlin. Und über dieses Thema möchten wir heute mit ihr sprechen.
Ja, und zu Beginn unseres Podcasts haben wir immer diese kleine Eingangsfrage, ob du einen Gegenstand mitgebracht hast, den dich an Zebra erinnert. Oder das kann auch gerne ein Fantasiegegenstand sein, den du mit dem Begriff Zebra assoziierst.
Ja, also ich habe tatsächlich was sehr Abstraktes und trotzdem was Großes mitgebracht. Also für mich bedeutet Zebra immer Freiheit. Also es sind Wildtiere, die sich nicht irgendwie zähmen lassen im Sinne von, dass man auf denen reiten könnte, so schön sie auch aussehen. Und das ist natürlich ein Thema, das mich selber auch sehr betrifft, zu sagen, als Wildtier, also in dieser Freiheit zu leben, ist so ein großer Begriff, der aber eigentlich so im Alltag und in unserem normalen Leben immer so ein bisschen untergeht. Und das ist so ein Plädoyer für mich, zu sagen, wir sollten uns für mehr Freiheit einsetzen. Und was bedeutet das ganz konkret, ne? Also Freiheit Kindern zu erklären, Freiheit Pubertierenden zu erklären oder auch Meinungs- und Glaubensfreiheit jetzt im Kontext von destruktiven Gruppen und Kulten einfach auch in eine ganz pragmatische Form zu bringen und nicht als diesen riesengroßen Begriff, den namhafte Philosophen lang und breit diskutiert haben, sondern was bedeutet das ganz pragmatisch für unseren Alltag und auch für unsere Entscheidungen im Leben? Das ist für mich so ein Begriff, der mit Zebra oder auch natürlich mit so einem ganzen, mit so einer ganzen Zebraherde zusammenhängt.
Das ist mal jetzt eine ganz neue Assoziation, obwohl es ja eigentlich sehr auf der Hand liegt mit diesen Wildtieren. Und ja, die leben wahrscheinlich in sehr großer Freiheit, wenn sie Glück haben.
Ja, bevor wir jetzt in die Thematik einsteigen, würden sich die ZuhörerInnen bestimmt auch freuen, dich ein bisschen mehr kennenzulernen. Deswegen die Frage, ob du vielleicht ein bisschen was zu deiner Person erzählen könntest.
Ja, also ich versuche mal die Kurzversion auf jeden Fall. Genau, durch das es ja ein Podcast ist, ist ja auch schwierig zu sagen, dass man sein Aussehen auch normalerweise miterklären muss. Im zuhörenden Stil habe ich das noch nie gemacht, aber kurz zu mir. Meine Mutter ist aus Japan, mein Vater ist aus Österreich. Die sind beide in sehr jungen Jahren der Moon-Sekte beigetreten. Wurden in New York 1977 von ihrem Guru Sangyo Moon verheiratet. Ich bin dann gleich, glaube ich, ein Jahr später auf die Welt gekommen und mit 3 Jahren ins Heimatland meines Vaters, nach Österreich, in die Steiermark gezogen und habe da eigentlich so ganz normal Kindergarten besucht, Schule besucht, habe so die Familie väterlicherseits ganz gut kennengelernt, bin dann nach meinem Abi aber sofort wieder zurück in die USA. Von da nach 6 Monaten Heimweh, also hat mir Österreich dann doch sehr gefehlt, die Menschen und die Kultur, bin ich aber wieder zurück und habe dann alles Mögliche studiert, 12 Jahre lang und nebenbei immer gearbeitet und bin da in der offenen Jugendarbeit hängen geblieben. Das hat mir sehr gut gefallen, dieses Konzept, und bin dann auch in die Erwachsenenbildung gegangen und habe eigentlich so Arbeitserfahrung gesammelt, sehr groß im pädagogischen Bereich, habe dann auch Erziehungswissenschaften in Graz und in Wien studiert und bin dann 2012 nach Berlin gezogen und als Pädagogin in die Extremismusprävention eingestiegen, als wissenschaftliche Mitarbeiterin, um mich eben weiterhin auch damit zu beschäftigen, was so bestimmte Ideologien auch ganz konkret für eine Bedeutung haben für Menschen und dass man das eben jetzt auch nicht so schwarz-weiß trennen kann. Ne? Also die sind jetzt schlecht, die glauben jetzt an das und es wertet Menschen ab und die sind gut, weil die jetzt was anderes wählen oder glauben. Und bin dann eigentlich so in diese Beratungsszene eingestiegen und habe da auch mich sehr intensiv damit beschäftigt, was ist denn eigentlich gute Beratung, ne? Oder was hilft denn Menschen jetzt eigentlich wirklich? Das ist so eigentlich meine aktuelle Arbeitsfrage, die sich halt quer durch alle möglichen Projekte zieht.
Und es knüpft tatsächlich auch an die Frage an, die ich jetzt auch als nächstes stellen möchte. Und zwar, ja, sprechen wir jetzt ja heute über die moderierte Gesprächsgruppe eben für Aussteigerinnen. Und wie ist es denn zu dieser Idee gekommen, dazu so eine Gesprächsgruppe anzubieten?
Ja, das ist eigentlich ganz spannend. Es war eigentlich ganz banal. Ich hab mit 17 Jahren dann selbst die Sekte meiner Eltern sozusagen verlassen. Hat daran jetzt eigentlich aber nicht nur negative Verbindungen, sondern habe ja auch sehr viel Positives drin erlebt. Und habe dann nach meinem Ausstieg wirklich versucht, so ein paar Jahre Aufklärungsarbeit zu betreiben. Habe mich eingelesen, habe gelernt, irgendwie auch andere Gruppierungen kennenzulernen, aber das, was mich halt so fasziniert hat, war so der Umgang mit diesem Thema Sekten, Kulte in der Öffentlichkeit, ne? Also wie betroffen Menschen immer waren, wenn ich denen erzählt habe, wie meine Herkunft ist, was meine Geschichte ist. Und habe dann aber in Österreich einfach gemerkt, okay, das ist einfach so ein schwieriges Thema, man muss da immer gegen Dinge ankämpfen und wollte das eigentlich alles hinter mir lassen. Und war dann ein bisschen schockiert, als ich nach Berlin gezogen bin, dass es da eigentlich kaum Angebote gab und mich Menschen von meinen früheren Projekten, das waren unter anderem Dieter Roman aus München, also der Ausstiegsberater, den es gibt in der Szene und auch die Beratungsstelle in NRW, die Sekteninfo NRW, die dann gesagt haben, ach, uns rufen immer Leute aus Berlin an, ist so schade, dass da eben kein Gruppenangebot oder wie auch immer gibt, wo sie sich so ein bisschen austauschen können. Und ich habe dann wirklich sehr lange überlegt und sehr intensiv überlegt und das eigentlich einfach deswegen gemacht, weil ich einfach gesehen habe, dass es überhaupt kein Angebot gibt und dachte, ja, bis halt jemand anders kommt, übernehme ich das einfach mal. Und so ist es dann eigentlich entstanden, dass wir das zusammen mit der damals noch Leitstelle der Sekteninfo Berlin in der Senatsverwaltung und der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, die auch in der Beratung aktiv sind, wir das so als Angebot gemeinsam mal entwickelt haben und eben von diesen beiden Anlaufstellen Leute, die wirklich den Wunsch nach Austausch hatten mit anderen Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, dann an unser Gruppenangebot weitergeleitet wurden. Das war eigentlich so die Entstehungsgeschichte und das war so 2016.
Vielleicht ganz kurz noch eine Zwischenfrage. Du hattest jetzt schon ein paar Mal diesen Begriff Sekte in den Mund genommen. Da gibt es ja auch immer wieder diese Diskussionen, wie man das jetzt eigentlich bezeichnen möchte. Destruktive Gruppe oder konfliktträchtige Gruppe, sogenannte Sekte. Was findest du da am passendsten?
Ja, schwieriges Thema. Da gibt es einfach unterschiedliche Blickweisen drauf, ne? Also wenn ich jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Institut bin und mich mit Phänomenen des Menschen auseinandersetze, die sich dann abspalten und zu Gruppen werden oder wie auch immer, dann habe ich ja den Bezug vielleicht in einer theoretischen Art und Weise. Es gibt aber auch den Bezug als Selbstbetroffener, so ging es halt mir. Für mich macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt von konfliktträchtiger, neureligiöser, irgendwas Bewegung spreche. Fakt ist, ich habe etwas erlebt und umgangssprachlich, wenn ich dann nicht mehr weiter weiß, wenn ich jetzt jemand mein Arbeitsfeld erklären möchte, sage ich einfach, okay, ich arbeite einfach mit Menschen, die aus Sekten aussteigen. Und das trifft halt wahrscheinlich den Begriff eher auf den Kopf, als wenn ich jetzt halt lang herumrede, weil ich niemanden diskriminieren möchte oder aus irgendwelchen Gründen dieser Sektenbegriff ad acta gelegt wurde. Warum er für mich jetzt eigentlich aktuell wieder ganz cool geworden ist, muss ich auch dazu sagen. Oder warum ich ihn gerne verwende, ist eine Freundin von mir, die aus derselben Sekte ausgestiegen ist wie ich. Lisa Wagner hat ein super tolles Theaterstück über ihren Ausstieg oder ihre Zeit in der Moon-Sekte geschrieben. Das Theaterstück heißt Bye Bye Moon. Und sie erwähnt dann auch ganz kurz und sagt, Sekte. Sekte ist so ein super knackiges Wort. Jeder weiß schlagartig, zumindest um welche Richtung es geht. Und man fragt nicht lange nach. Und das hat mich so ein bisschen inspiriert, wenn ich jetzt keinen fachlichen Text darüber schreiben muss, dass ich den Begriff doch lieber verwende als viele andere Begriffe. Aber am treffendsten finde ich nach wie vor eine destruktive Gruppe. Das wäre für mich oder ist auch das der Begriff, den wir in dieser moderierten Gesprächsgruppe verwenden.
Ja, Also dann lass uns doch gerne für die heutige Runde den Begriff Sekte verwenden.
Cool,
Dann.
finde ich mutig.
Genau, du hattest ja auch schon von der moderierten Gesprächsgruppe gesprochen. Was ist denn da eigentlich der Unterschied zu einer Selbsthilfegruppe?
Das war mir am Anfang auch nicht ganz klar. Das ist so ein Prozess, zu dem wir uns jetzt mit viel Erfahrung und auch natürlich mit vielen Fehlern und Lernprozessen hingearbeitet haben. Ich habe es eigentlich als Selbsthilfegruppe gestartet. Zusammen mit einer Studentin haben wir das einfach betreut. Die Leute kamen über, wie ich schon gesagt habe, zwei andere Stellen, die in Berlin aktiv sind in dem Fachbereich. Und wir wollten das eigentlich anfangs wirklich als Angebot nie, sehr niedrigschwellig und wirklich auch ich sozusagen als Aussteigerin mit meiner Erfahrung auf diese gleichberechtigte Ebene bringen. Das war eigentlich die Grundidee. Was aber dann mit jeder Sitzung mehr rauskam, war, dass meine Betroffenheit vielleicht schon eine andere geworden ist oder aus einer anderen professionelleren Sicht, weil ich einfach mich sehr intensiv beschäftigt habe und jetzt nicht für mich in erster Linie dieser Austausch mit den anderen wichtig war, sondern wirklich mir wichtig war, diesen Rahmen anzubieten. Also Selbsthilfegruppe kommen und gehen. Na, also der Klassiker ist so, jemand steigt aus, möchte da dagegen ankämpfen, möchte MitstreiterInnen suchen. Es sind sehr emotionale Gruppen. Also ich habe so ein paar kennengelernt, auch in anderen Kontexten, auch gerade auch im Angehörigenbereich. Man will etwas erreichen, man will bestimmte Sachen durchbringen. Und ich wollte eigentlich mit meinem Rahmen gar nichts durchbringen. Ich wollte einfach eigentlich ganz banal einmal im Monat ein Präsenztreffen in einem Nachbarschaftstreff, wo wir auch nichts bezahlen mussten und einfach so quasi die Tür öffnen und sagen, hier gibt es einen Sitzkreis. Wir haben wirklich mit einer Person begonnen, haben dann ganz langsam auf 3 bis 5 dann aufgestockt, bis das bekannter wurde, bis wir uns auch sicherer waren. Haben wir dann einfach festgestellt, nee, also ich habe keinen Auftrag, ich will niemanden rausbringen, ich will niemanden reinbringen, ich will niemanden weiter missionieren in irgendeine Richtung, sondern ich habe einfach gesehen, es gibt diesen Bedarf, sich auszutauschen und ich muss ja auch gar nichts sagen dazu und ich kann ja auch ganz anderer Meinung sein, aber mir war eben dieser Rahmen wichtig. Dann haben wir sehr viele, ja, also Aussteigende oder also noch im Prozess des Aussteigens oder auch schon lange ausgestiegen, haben wir dann einfach gemerkt, manchmal braucht es auch ein bisschen Eingreifen, ne? Also gerade dann, wenn man merkt, eine Person ist emotional sehr aufgebracht, eine andere Person versucht zu sagen, du musst das einfach nur so machen, dann ist es richtig, dass solche Einwände auch von anderen, auch wenn sie gut gemeint sind, nicht immer sich positiv auswirken. Also es war dann so eine Notwendigkeit, da auch so ein Stück weit ein bisschen an manchen Punkten zu lenken. Und dann haben wir gemerkt, okay, ich habe jetzt nicht diesen Selbsthilfeauftrag, sondern ich bin eigentlich jemand, der ein Angebot zur Verfügung steht und trotzdem, na, wenn das wie dann die Leute mehr geworden sind und auch die Themen intensiver wurden, dass es dann einfach total wichtig ist, immer zu zweit zu arbeiten und auch wirklich zu gucken, dass jede Person, die da kommt, auch, es gibt Verletzungen, klar, also es kommen natürlich immer wieder zu Grenzüberschreitungen, weil man nicht von Anfang an sofort weiß, wie die andere Person reagieren wird drauf, aber hier wirklich so sensibel wie möglich das zu besprechen und auch wenn Dinge vorfallen, auch nachzubesprechen. Also gerade auch diese Lernprozesse zuzulassen. Und darum sind wir jetzt eigentlich eher in dieses moderierte Gruppenangebot, haben wir uns eigentlich so sozusagen hineinentwickelt und sind natürlich auch noch nicht ganz fertig mit dem Angebot, würde ich sagen.
Und wer kommt dann aktuell in diese Gruppen? Also aus was für Hintergründen kommen die Menschen?
Also das war eigentlich immer schon querbeet. Also wir haben jetzt aktuell zum Beispiel mehr weibliche Personen als männliche. Wir haben Menschen, die eher länger schon raus sind, tendenziell länger raus sind. Wir haben auch Leute, aber die vielleicht noch im Aussteigen auch sind. Wir haben Menschen aus, ich würde jetzt sagen, klassischen Gruppierungen, die man kennt. Wir haben Leute aus politischen Bewegungen, aus Verschwörungsszenen, aus dem esoterischen Bereich, aus dem Lebenshilfesektor. Also das ist wirklich ganz kunterbunt gemischt.
Und wahrscheinlich kann man das jetzt auch gar nicht so leicht sagen, aber wie lange dauert denn ungefähr so ein Ausstiegsprozess?
Also, ich kann ja nur meine Meinung dazu sagen, aber in der Gruppe gibt es immer mindestens dann pro Person drei andere Meinungen noch. Also für mich ist es etwas, das man nicht verlassen kann oder nichts ist, von dem man aussteigen kann. Und meine Erfahrung ist, dass es eigentlich für viele Aussteigende das Ziel ist zu sagen, nee, ich möchte mir eigentlich mein Leben anders aufbauen oder ich möchte so eine Art neues Leben. Also es werden Krisen ausgelöst, die sehr tief gehen können. Ne? Also nicht jeder, der aussteigt, braucht unbedingt therapeutische Hilfe. Es gibt manche, die gehen von heute auf morgen raus und machen ihr Ding. Es gibt andere Leute, für die ist es ein lebenslanges Thema. Und ich glaube, diese Vorstellung, es könnte irgendwie abgeschlossen sein. Ich glaube, das ist so mit diesem Ausstiegsbegriff verbunden. Ne? Also wenn ich aussteige, ach irgendwann, ich gebe mir jetzt, ne? Also ein Teilnehmer hat mir gesagt, so, ich gebe mir jetzt einfach mal 2 Jahre, da mache ich die Therapie und da muss das aber jetzt einfach alles abgeschlossen sein. So. Das kann funktionieren, muss aber nicht. Ausstieg heißt auch immer irgendetwas. Man weiß ja oft auch nicht, wenn man so wie ich, wo hineingeboren wurde, weiß man ja auch nicht, wohin man jetzt eigentlich im Grunde wieder einsteigt. Man steigt wo aus, steigt wo ein und auch die Welt ist ja völlig fremd. Deswegen habe ich so den Eindruck, so über, wie gestalte ich mein neues Leben, wie gestalte ich ein Leben, in der so eine Gruppe keinen Einfluss auf mich hat, Menschen aus meinem Umfeld mir nicht schaden wollen. Das kann ganz schnell gehen, das kann aber auch ein ganzes Leben dauern. Und für mich ist es so, dass es eigentlich nie abgeschlossen sein wird, weil in dem Moment, wo ich das so für mich anerkenne, habe ich auch nicht mehr das Gefühl, dagegen ankämpfen zu müssen. Und ich glaube, also was wir so ein bisschen beobachtet haben, ist eigentlich die Herausforderung, die Dinge, die gut waren oder die hilfreich waren oder die trotz allem Teil meiner Persönlichkeit sind, auch in meinem neuen Leben zu integrieren und damit einfach auch zu leben, ne?
Und das heißt, also es geht gar nicht nur um die Gruppe oder um die Sekte, in der man sich davor bewegt hat, sondern es geht auch viel darum, wie soll denn jetzt, also was heißt denn eigentlich Ausstieg oder wohin möchte ich eigentlich einsteigen? Wie soll denn da überhaupt mein neues Leben aussehen? Also viel auch sehr vielleicht lebensnahe Fragen. Könntest du da uns ein paar Einblicke geben? Ja, was denn da so ganz konkrete oder typische Themen sind, die dann in der Gruppe besprochen werden oder werden können?
Also wir haben jetzt irgendwie, ich glaube, das 7. Jahr, dass wir das machen, tatsächlich. Und tatsächlich gibt es wirklich spannende Themen, ne? Die kommen immer wieder hoch. Da geht es ganz viel um Emotionen. Wie gehe ich mit Schuld um? Wer ist schuld daran, dass mir das passiert ist? Sind meine Eltern daran schuld? Ist die Gesellschaft daran schuld? Ist der Guru daran schuld? Also mit diesen Schuldgefühlen umzugehen, auch darüber zu sprechen oder zu sagen, ich habe jetzt etwas, ne, verlassen, das eigentlich in meinem Leben eine sehr große Rolle gespielt hat. Man hat eine Entscheidung getroffen. Kann ich mit dieser Entscheidung leben? Ne? Also das ist ein Riesen, also das ist auch immer so ein Thema, das wirklich lange Zeit braucht, um damit irgendwie klarzukommen, um Dinge im Idealfall auch ablegen zu können. Auch dieses Verherrlichen des neuen Lebens, ne? Also alle Menschen, die da draußen sind, die scheinen so glücklich, die haben so ein normales Leben. Also wir sprechen auch ganz oft darüber, was ist denn jetzt ein normales Leben? Wie kann ich, na, also wie kann ich jetzt ein normaler Mensch sein? Welche Probleme haben die? Und da eckt es oft daran, dass es sehr idealisiert wird von Menschen, die in einem sehr starken Schwarz-Weiß-Muster aufgewachsen sind. Das ist ganz tief drin. Ich bin schlecht, du bist gut. Wenn ich mich so ernähre, ist es die richtige Art, alles, was die anderen. Also, es ist geht mit einer so großen Abwertung einher. Und wenn man sich selber nicht an Regeln hält, dann wertet man sich selber ab. Also, das sind sehr tief verankerte Muster, die man wirklich ein bisschen so aufdröseln kann. Ne? Also, mit Hilfe von sehr vielen Therapien. Da kann die Gruppensitzung allein jetzt vielleicht nur so eine Art Austausch sein, zu gucken, dass es Menschen gibt, die mich darauf hinweisen, dass ich es vielleicht ein bisschen anders probieren könnte. Also nicht immer so endgültig. Ne? Ich bin total Versager. Ich muss zum Beispiel meinen Job wechseln oder ich kann meine Wohnung nicht halten. Das sind so ganz banale Dinge. Und andere Menschen würden sagen, ja, okay, das kann ja mal passieren. Ah, das ist jetzt einfach blöd gelaufen oder verfällt mich in eine Ohnmacht zu sagen, okay, ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt tun soll. Zu lernen, dass es auch das normale Leben sozusagen viele Herausforderungen bringt und da nicht alles so einfach ist, wie es vielleicht in so einem Kopf scheint, wenn man in einer der totalitären Ideologie aufgewachsen ist. Das ist ein großes Thema. Aber auch, wie ich mit anderen Menschen umgehe, die meine Vergangenheit nicht kennen. Also, wo man einfach merkt, man ist so ein bisschen Freak, weil man vielleicht als Kind nie die Hitparaden hören durfte, weil einem so ganz viele Parts fehlen, um überhaupt mit anderen in den Smalltalk zu kommen. Also selbst Smalltalk ist ein Riesenthema. Wie macht man das? Was ist das genau? Grenzen, ne? Wo sind meine eigenen Grenzen? Wo sind die Grenzen der anderen Personen? Jemand, der in einer destruktiven Gruppe aufgewachsen ist, hat keine Grenzen erlebt. Eigene Grenzen wurden permanent verletzt. Und es gab sowas wie eine eigene Identität in der Form nicht, wo man selber gerade als Kind Grenzen setzen konnte, ne?
Und da gibt es wahrscheinlich auch je nach Person oder je nach Gruppe dann auch unterschiedlich schwerwiegende oder tiefgreifende auch Grenzverletzungen und wo dann natürlich auch je nachdem, was dann da auch war, auch ein unterschiedlicher Umgang damit auch eben notwendig ist.
Ja, also das kann ich auf jeden Fall auch, da kann ich zustimmen, weil also es sind schon unterschiedliche Gruppen und es sind ganz unterschiedliche Biografien. Also es geht jetzt auch nicht darum, alles über den Kamm zu scheren, sondern trotzdem zu sagen, ja, aber diese destruktiven Elemente, also dieses Verhindern von Entwicklung, Verhindern einer eigenen Person, eines eigenen Willens, eines eigenen Lebens, das sind so die Übergänge, ne? Oder diese Ähnlichkeiten, wo sich die Leute dann treffen, egal ob ich jetzt in einer politischen Bewegung war oder vielleicht auch in einfach völlig dysfunktionalen Familienverhältnissen aufgewachsen bin, die sich halt gerade in den klassischen Sekten sehr oft finden. So, ne? Also es ist selten so, dass wir sagen, okay, jemand war in irgendeiner, keine Ahnung, Sekte und oder destruktiven Gruppe und hatte aber eigentlich eine schöne Kindheit. Also das ist gibt's vielleicht, aber haben wir jetzt so in unserem Gruppenkontext noch nicht so kennengelernt.
Und gerade wenn es jetzt auch Sachen sind, die mehrere Leute beschäftigen, wie funktioniert das eigentlich mit den Themen? Oder also wer bringt die ein? Ist dann immer jemand anders dafür zuständig? Bist du vielleicht auch als Moderatorin dafür zuständig?
Genau, da kommt jetzt wieder der Freiheitsbegriff. Also ich bin da ja sehr stark in meinem Freiheitsdenken und jede Sitzung ist anders. Also wir haben jetzt keine fixen Abläufe. Also es gibt sowas wie eine Art Willkommensrunde, wo man sich einfach kurz vorstellt. Menschen können Themen mitbringen. Also ich bringe keine mit. Mein Kollege Jan Buschbohm, also mit dem begleite ich das jetzt seit 2018. Also wir sind so das Team jetzt seit 5 Jahren zusammen. Wir bringen keine Themen ein. Also wir versuchen auch im Grunde so am Anfang auch gar nicht da zu sein, ne? Also es ist einfach wichtig, dass sich die anderen vorstellen. Man kann Themen mitbringen, die können auch ganz unterschiedlich sein. Wir versuchen die dann sehr sensibel so aufzubereiten, dass es vielleicht für jeden etwas dabei sein könnte, dass Leute auch einfach mal was erzählen, was sie beschäftigt. Es kann aber manchmal auch sein, dass niemand ein Thema hat, aber jemand fängt dann einfach an, etwas zu erzählen, was passiert ist oder was die Person vielleicht gerade beschäftigt oder eine ganz konkrete Frage. Und es war jetzt in 7 Jahren eigentlich noch nie so, dass dann niemand irgendwie ein Thema hätte und wir haben eigentlich immer mehr Themen als Zeit, also es kommt dann von einem ins andere, aber wir gestalten das sehr offen und frei, weil wir gerade merken, dass in dem Kontext, also diese Selbsthilfestruktur überhaupt nicht funktioniert, weil wenn wir in dem Moment, wo wir vorgeben würden, wären ja wieder in so einem Kreislauf von wir sind die, die mächtig sind und die machen dann das, was wir wollen. Also gerade in dieser Zielgruppe ist es unglaublich schwierig oder man muss völlig erwartungsfrei arbeiten können und in der völligen Freiheit, weil sie es A, auch ein bisschen lernen sollen, sich auf etwas einzulassen, wo keine Struktur gegeben ist. Wenn ich 30 Jahre lang immer sonntags in den Gottesdienst gegangen bin und mir immer eine Person gesagt hat, was ich genau zu tun habe, kann so eine bisschen zu viel durchgetaktete Gruppensituation auch sowas natürlich wieder auslösen. Ne? Man ist in der Gruppe. Es sind eigentlich Gruppengeschädigte, die in der Gruppe sitzen. Also das ist ein sehr sensibles Feld. Und deswegen versuchen wir auch jedes Mal wieder auszudiskutieren, dass wir nichts vorgeben. Wir sind die, die die Tür öffnen. Wir sind die, die den Rahmen machen. Aber wir werten nicht, ob das, was die eine Person A gesagt hat, schlecht ist und was die Person B gesagt hat, gut ist. Also wir versuchen genau aus diesen Mustern so auszubrechen. Wir geben auch keinen Ablauf vor. Wir gehen auf Dinge ein, die vorgeschlagen werden. Es kommt manchmal schon so der Wunsch, wir hätten gern einen Themenspeicher, wir hätten gern einen Ablauf. Und wir versuchen das bewusst immer so ein bisschen offen zu halten, um diese Freiheit auch so konkret so ein bisschen zu üben.
Jetzt habe ich schon da eben rausgehört, dass du gerade meintest, eigentlich ist schon also ein großer Mehrwert dieser Gruppe, eben andere Gruppenerfahrungen machen zu können. Also, dass man da nicht strenge Vorgaben hat, selbst mitentscheiden darf, selbst sich einbringen kann, so viel man möchte, so oder sich so viel zurückhalten kann, so viel wie man möchte. Was würdest du sagen, was sind noch weitere vielleicht Vorteile, sich so einer Gruppe anzuschließen oder auch, wodurch profitieren die Menschen, die an so einer Gruppe teilnehmen?
Gut, also in erster Linie habe ich so die Erfahrung gemacht, in diesen Gruppensitzungen ist es in erster Linie die Funktion, Entlastung zu haben oder zu verspüren. Also ich treffe auf andere Menschen, denen es gut geht, denen es vielleicht schlecht geht gerade oder sehr schlecht geht und die da sehr, manche davon auch sehr offen über das sprechen, was ihnen gerade durch den Kopf geht, was sie gerade erleben, was sie aus der Bahn wirft. Das entlastet einmal so. Also man kann wirklich sagen, so die ersten 3 bis 5 Mal, wo man daran teilnimmt, ist es wirklich oft schweigen die auch und hören eigentlich nur zu und versuchen so mit ihren Erfahrungen und auch Situationen so ein bisschen abzugleichen. Also ich denke, das ist mal so das Allerwichtigste, einfach zu wissen, man ist nicht alleine. Das ist vielleicht auch, wenn man so im Beratungssetting so one-to-one ist, vielleicht auch schwierig, weil man dann trotzdem noch so das Gefühl hat, es geht nur mir so. Also man merkt wirklich, okay, das, mit dem ich jetzt gerade extreme Probleme habe und nicht weiß, wie ich jetzt irgendwie so die nächsten Wochen, Monate, wo es dahin gehen wird, diese Reise, einfach so eine Art Sicherheit vielleicht auch zu verspüren. Andere haben es auch oder sind auch auf dem Weg dahin oder andere haben es schon geschafft, ne? Also wir haben ja ganz unterschiedliche Leute dabei, wo jeder so an einem anderen Punkt vielleicht auch in seinem Leben stehen kann. Das würde ich mal sagen, das ist eigentlich die allerwichtigste Funktion. Deswegen denke ich, dass es diese Angebote viel mehr geben sollte, müsste. Ein zweiter Punkt ist auch zu lernen, das habe ich vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, da wird nichts als Wahrheit verkauft. Also es stehen alle Meinungen nebeneinander und auch wenn Jan Buschbohm und ich diese Gruppe so ein bisschen moderieren und mitbegleiten, zählt unsere Meinung jetzt nicht mehr. Also wir sagen nicht, so muss es jetzt sein. Es hat auch niemand im Raum eine Idee, wie es besser oder richtig sein kann, sondern alle Meinungen und auch Aussagen stehen so nebeneinander und wir versuchen da einen Weg durchzufinden. Das ist etwas, das vielleicht in anderen Gruppenkontexten ganz einfach funktioniert. Aber gerade in dem Kontext zu sagen, okay, das, was ich sage, hat auch einen Wert und steht jetzt. Na, und jemand kommt mit mir ins Gespräch und stellt mir eine Frage. Also ich habe einfach einen größeren Pool an Leuten und manchmal sind mir welche unsympathisch oder die machen mich unsicher. Also das sind sehr intensive Erfahrungen in so einer Gruppe. Und sich aber auch Ideen und Tipps zu holen. Na? Also nicht alles, was man hört, ist dann vielleicht hilfreich, aber die eine Person sagt, ja, ich mache in meiner Freizeit, ich unterstütze halt andere Leute oder ich gehe halt ins Tierheim und gehe da mal eine Stunde raus mit dem Hund. Das sind ganz banale Dinge, können aber wirklich helfen, ne, so den Alltag zu bewältigen. Und eine andere Person denkt sich, ach, ich möchte einfach vielleicht mal Musik hören. Und dann kommt so ein Tipp, ja, versuch das mal oder ich bin da aktiv. Also man kann sich sehr viele Ideen und Inspirationen holen, Dinge einfach auszuprobieren und unterschiedlichste Lebenskonzepte kennenzulernen. Also jede Person geht ganz anders, vielleicht mit demselben Problem um. Oder sagt, das ist gar kein Problem. Das ist auch eine Stärke. Das ist auch toll, dass wir so sensibel reagieren auf zwischenmenschliche Interaktion. Also man hat dann eben nicht nur eine Meinung oder eben eine professionelle Meinung, sondern ist in so einem Sammelsurium und hört sich Dinge an und kann auch selber Erlebnisse oder auch Erkenntnisse mit der Gruppe teilen. Das finde ich eigentlich ganz spannend.
Es ist echt ganz gut deutlich jetzt auch geworden, aus welchen unterschiedlichen Bereichen die Leute kommen und wie unterschiedlich die auch sind und wahrscheinlich ja auch irgendwie unterschiedlich alt sind und ganz unterschiedlich lange in dieser destruktiven Gruppe dann waren. Gibt es da dann manchmal auch Herausforderungen, was diese Unterschiedlichkeit anbelangt?
Also eine Herausforderung ist auf jeden Fall, dass es Unterschiede gibt zwischen Menschen, die hineingeboren wurden in eine Gruppe, in einer Familie mit einer sehr schrägen Ideologie vielleicht oder Weltanschauung, und Menschen, die vielleicht im Erwachsenenalter oder im jungen Alter selbst in so eine Gruppe abgerutscht oder hineingerutscht sind. Das ist so ein Unterschied, den merken wir an manchen Punkten. Also es ist jetzt nicht so ganz großer Unterschied, dass wir sagen können, das funktioniert in der Gruppe nicht. Aber bei uns aktuell ist es so, dass eigentlich mehr Hineingeborene aktuell, also 80% würde ich jetzt mal sagen, Hineingeborene in der Gruppe sind und ein kleinerer, viel kleinerer Anteil an Personen, die sich vielleicht in einem Online-Kult oder in einer abstrusen, abstrusen Szenen von Verschwörungsgläubigen und so weiter befunden haben. Das ist vielleicht so ein Unterschied in Zielgruppen, die wir schon festmachen können. Und da versuchen wir schon immer wieder auch diese Bedarfe oder auch Fragen von den wenigeren Personen, die jetzt vielleicht an einem Montag treffen wir uns immer nah in Präsenz, vielleicht dann anwesend sind, dass wir da aber auch immer gucken, dass die jetzt auch im Gespräch teilhaben können. Und da sind auch die Problemlagen vielleicht manchmal anders, weil es dann doch so ein Leben davor gibt oder doch Dinge, die man so ein bisschen besser nachvollziehen kann.
Gibt es dann vielleicht auch Situationen während der Gruppe, in denen ihr als ModeratorInnen dann auch eingreifen müsst?
Ja, regelmäßig. Also klar, das sind Diskussionen oder manchmal vielleicht auch Monologe, die Personen halten, Belehrungen oder sehr abwertende Dinge, die gesagt werden oder sehr kategorisch Dinge, die ausgeschlossen werden, die nicht sein dürfen, sehr autoritär und sehr rücksichtslos manchmal auch, aber nicht, weil sie jetzt andere verletzen wollen, sondern weil das vielleicht auch nicht anders gelernt wurde, ne? Oder auch eine Form von Unsicherheit sein kann, sich wieder an diese Muster vielleicht ein Stück weit zu klammern. Und es ist ja auch nicht für alle. Also ich muss auch dazu sagen, diese Gruppenangebote eignen sich jetzt auch nicht für alle. Also wir versuchen, bevor jetzt eine Person an der Gruppe teilnimmt, gibt es auch immer noch im Vorfeld ein Einzelgespräch, wo wir wirklich versuchen, so abzuklären, ob das auch funktionieren kann, ob das auch das ist, was die Person jetzt wirklich möchte in dem Moment, ob die auch fit ist, ne? Also auf andere Meinungen zu stoßen, auf vielleicht sogar Kritik, also das ist ja nicht ohne. Und da müssen wir schon so diese Gruppe auch oder diese Gruppentreffen, ob das jetzt online oder offline ist, das ist ein sehr spezieller Schutzraum. Also da darf man nicht jeden reinlassen. Natürlich können wir jetzt auch nicht alle Menschen so völlig durchleuchten und eine Garantie abgeben. Aber es gibt auch viele, die da nicht hineinpassen. Also wir kriegen sehr, sehr viele Anfragen. Und es gibt oft die Entscheidung, dass wir auch sagen, dass in der aktuellen Konstellation mit der Gruppe wird das nicht funktionieren. Man muss dann einfach vielleicht ein bisschen warten oder andere Formen von Unterstützung vielleicht finden. Also das ist durchaus nicht für alle geeignet.
Und was würdest du Personen raten, die sich jetzt gerade mit diesem Gedanken auseinandersetzen, einer Gruppe beizutreten oder da mal reinschnuppern zu wollen?
Tja, da gibt es ganz unterschiedliche Motivationen. Also ich denke, dass es bei vielen eine Art Krise ist. Also wer bin ich? Wo will ich denn überhaupt? Also was will ich überhaupt? Ne? Aber im Leben so gesettelt sind zu sagen, man hat ein halbwegs sicheres Umfeld, man hat eine sichere Wohnsituation, man hat mindestens 1 bis 2 Personen, mit denen man sich austauschen kann. Der Großteil der Gruppe befindet sich sowieso in Therapie und in anderen Unterstützungsformen, wie auch immer. Sehr viele sind ja auch jetzt nicht berufsfähig, also leben in der Berufsunfähigkeit, also in diesem Stadium zwischen nicht vermittelbar, eigentlich auch psychisch gar nicht in der Lage, am geregelten Alltag nachzugehen. Und da kann es schon hilfreich sein, ne, zusätzlich zu einer Therapie eben so ein Gruppenangebot anzunehmen. Aber es ist nie das Gruppenangebot alleine. Also das kann nur unterstützend, begleitend wirken. Aber es müssen auf jeden Fall 3, 4 andere Elemente da sein. Die schicken wir natürlich nicht weg, sondern versuchen, die zu vermitteln. Und wenn die in eine stabilere Lage kommen, dann auch natürlich in die Gruppe dann zu integrieren. Das ist wirklich, wie gesagt, von Einzelfall, also Das ist so vom Einzelfall abhängig. Da kann ich gar nicht jetzt irgendwie eine pauschale Aussage treffen.
Aber sozusagen, dass man es schon auch mal sich auch getrauen darf, da auch mal bei einer Gruppe sich vorzustellen und gleichzeitig sich aber auch breit aufgefächert einfach auch eine gute, ein gutes Unterstützungsnetzwerk zulegen darf.
Ja, das ist teilweise schon so eine, also das ist schon einleitend immer unser Thema, was so im Erstgespräch, was wir immer versuchen auch klarzulegen ist, selbst wenn man ein halbes Jahr auf einen Therapieplatz wartet, ist immer noch dieses Restrisiko, dass es dann doch nicht klappt, ne? Das kann zwischenmenschlich, zwischen therapierender Person und den betroffenen Personen nicht klappen. Das kann aus unterschiedlichsten Gründen, also dass man sich nicht an einem, na, also an einem festhält zu sagen, das ist jetzt diese eine Therapie, die alle meine Probleme lösen wird. Wir versuchen wirklich zu gucken, welche Probleme gibt es, die jetzt sehr brennend sind, sehr wichtig sind, welche Systeme gibt es. Also, dass es nicht immer nur die Therapie sein muss, sondern dass vielleicht auch soziale Angebote passen können, dass vielleicht Freunde gibt, die mithelfen können, vielleicht ein sicheres Zimmer, eine sichere Wohnung zu finden. Man muss ja nicht gleich Vollzeit arbeiten, zu gucken, was interessiert mich denn. Also die Leute zu bestärken, sich unterschiedliche Punkte, Schwerpunkte zu setzen, unterschiedliche Hilfs- und Unterstützungssysteme an denen anzudocken, um einfach auch das Frustrationsmoment, wenn etwas dann nicht klappt, ne? Also wenn dann der Job jetzt aus welchen Gründen auch immer nicht klappt, dass es nicht an den Personen immer liegt, sondern dann versucht man halt den nächsten Job oder man versucht mal ein bisschen was anderes und man versucht es mit der Therapie. Dann machen viele eine Traumatherapie, dann machen die aber zusätzlich vielleicht noch andere Dinge dazu. Ne? Also das muss jetzt nicht immer so diese eine Therapie sein und das versuchen wir immer so ein bisschen aus diesen Köpfen zu bringen. Auch dieses Gruppenangebot ist jetzt nicht sozusagen die Lösung auf alle Probleme. Und ich glaube, wenn wir merken, dass es so viele Probleme gibt, dann versuchen wir in einzelnen Beratungen mal in erster Linie zu entlasten und mal aufzudröseln, welche Problemsituationen gibt es. Das kann ja oft sehr komplex sein, es kann unglaublich belastend sein, es kann mit Suizidgedanken verbunden sein. Also passiert ja ganz viel, wirklich zu gucken, okay, wo können wir jetzt mal andocken? Und da reicht jetzt unser Gruppenangebot, also das wäre nicht zielführend in so einer Situation. Aber Leute zu bestärken, uns anzuschreiben, zu sagen, guckt mal, das würde ich mir erwarten von der Gruppe. Ich möchte einfach so ein bisschen in Austausch kommen mit anderen. Das kann man immer machen. Also uns anzuschreiben und zu gucken. Wir versuchen auch, wo es geht, natürlich weiter zu vermitteln. Es liegt aber einfach daran, dass es viel zu wenig Angebote gibt, ne? Also würden unsere, also interessierte Personen viel lieber noch an viel mehr Stellen vermitteln und an super Leute, die wir kennen. Aber es gibt halt einfach nicht viel in Deutschland. Das ist einfach sehr schade.
Und gerade wahrscheinlich auch, das kann sich ja auch dann immer auch wieder ändern. Also wenn man mal eine Therapie gemacht hat oder eine Beratung, heißt das ja nicht, dass man dann nie wieder in eine moderierte Gesprächsgruppe kann oder so. Das kann ja auch immer sein, dass man einfach an einem unterschiedlichen Punkt dann irgendwann steht wieder.
Also man wird ja bei uns jetzt auch nicht abgemeldet. Man erhält auch die Einladung, wenn man jetzt 10-mal nicht kommt. Man kommt einmal. Unsere Erfahrung ist, dass man gerade am Anfang gern öfter hinkommt und regelmäßig teilnimmt. Man kann auch 2 Jahre völlig weg sein und dann schwuppsdiwupps an einem einen Tag wieder da sein, weil vielleicht sich ein Problem auftut. Also es ist auch nichts, und das ist auch so etwas, so eine Vorstellung, an der wir immer arbeiten, es ist jetzt nichts, das man erledigt, ne, auf einer To-Do-Liste, sondern es können dann doch wieder 1 Jahr später, 2 Jahre später Themen aufploppen, wo man einfach sagt, ach, ich gucke da jetzt einfach mal wieder in die Gruppe rein, was ist da los? Also da gibt es jetzt keinen Ablauf, du warst jetzt 3-mal hier, du darfst jetzt nicht mehr. Also genau das, diesen Stress versuchen wir rauszunehmen.
Ja, ich glaube, ich hatte jetzt noch so eine persönliche Frage an dich, und zwar, was macht dir denn am meisten Spaß an deiner Arbeit?
Es hat eine Wirkung. Also ich habe mit Menschen zu tun, wo mich vieles verbindet, so aus meiner eigenen Vergangenheit. Ich habe mit Menschen zu tun, die einfach etwas wollen, das ich mir auch wahrscheinlich über Jahre selbst aufgebaut habe. So eine Art persönliche Freiheit oder so ein, ja, so eine Idee von dem, wie man gerne selber sein möchte und wie man leben möchte in dieser Welt. Und ich merke einfach, dass dieses, wie soll man sagen, diese Suche Und natürlich auch dieser Schmerz und diesen Verlust, den man erlebt, wenn man so eine Gruppe, meistens Freunde, Familie und so weiter, ne? Also ein Umfeld, das einem sehr lieb ist und wo man einfach merkt, das tut einem nicht gut, wenn man das verlässt, und dann einfach um Hilfe und Unterstützung bietet, dass das halt in unserer Gesellschaft, so ein Stigma ist, über seine Vergangenheit zu sprechen. Es ist ein Stigma, weil es immer so ein bisschen, ja, sind doch selber schuld, wenn man da irgendwie dabei ist. Und ich merke einfach, wie befreiend es sein kann, ne? Sich einfach in diesen Gruppen zu treffen. Und wir lachen ja auch viel. Also wir haben ja einfach auch viele schöne Sachen. Und manchmal tut es auch einfach gut zu sagen, Mann, ne? Also waren die alle blöd. Und dann kann man einfach lachen. Und dass es jetzt nicht so ein belastendes Thema ist, das man mitschleppen muss. Und das sind ganz tolle Leute. Also ich habe das sehr lange ehrenamtlich gemacht. Es war nie, dass ich mir dachte, oh, das ist mir zu doof, ich will das nicht mehr machen. Und das ist ja bei meinem Kollegen Jan Buschbohm ja auch. Also es macht uns unglaublichen Spaß und Freude, mit so tollen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen.
Ja, ich glaube, das ist ja auch irgendwie ein schöner Schluss jetzt auch für die heutige Aufnahme. Also es freut uns auch, das zu hören, dass du das zum einen so mit Herzblut machst und auch damit auch noch anderen Menschen helfen kannst, die sich dann vielleicht in einer ähnlichen Situation befunden haben und die auch sagen, sie möchten mehr Freiheit oder mehr Selbstbestimmung im Leben erfahren. Ja, vielen Dank, dass du mit uns über das wichtige Thema gesprochen hast und vielleicht ja, fühlt sich auch irgendjemand da gut verstanden oder gehört und möchte sich auch in Zukunft mal melden. Dann würden wir mal die Infos zu der Gruppe bzw. den Link einfach auch mal in die Shownotes packen. Und ja, vielen herzlichen Dank nochmal und wir sagen so gerne eben im Gegensatz zu Schwarz und Weiß, macht's bunt. Tschüss.
Okay, ciao, mach's gut.